Halleluja. Strecken wir uns aus. Heute ist ein besonderer Sonntag, weil Gott gut ist. Amen. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Wir danken dir, dass alles, was du tust, gut ist und dass du in unserem Leben gut bist. Danke, dass uns alles zum Besten dienen muss. Danke, dass wir Glauben haben über jede Furcht. Danke, dass wir herrschen im Leben an Christi statt. Danke, dass der in uns lebt, stärker ist als der in der Welt ist. Danke, dass wir uns immer aufbauen dürfen auf unseren allerheiligsten Glauben. Danke, dass wir Angst rauswerfen dürfen, Furcht rauswerfen dürfen, ja, Zweifel überwinden dürfen mit Glauben. Danke, dass wir herrschen im Leben. Und danke, dass es uns wohl ergeht. Danke, dass du unsere Dinge bewachst und bewahrst. Danke, dass du unser Herz bewahrst, unsere Seele bewahrst. Und danke, dass du uns in dein Königreich versetzt hast, wie wir es letzte Woche gehört haben. Danke, dass wir Salz sind in dieser Welt. Danke für alle Botschaften, die du uns gegeben hast in den letzten Jahren. Danke auch für die Botschaft heute. Ich bete, dass es auf einen guten Ackerboden fällt und dass du unsere Augen und unsere Ohren des Herzens jetzt öffnest, dass das Wort auf einen guten Boden fällt, Frucht bringt für jeden Zuhörer. Halleluja. Halleluja. Amen. Also bei mir ist es so, dass es gibt so ein paar Bibelstellen, die lese ich seit Jahren, manche seit Jahrzehnten und es macht nicht Klick. Ich verstehe die nicht. Ich weiß nicht, warum das steht. Ich weiß nicht, was dahinter ist. Und heute ist eine so eine Bibelstelle dran, wo Gott mir Offenbarung gegeben hat und ich dann angefangen habe zu verstehen, ah, jetzt macht es Sinn, jetzt verstehe ich, um was es geht. Und es macht richtig Spaß. Euch auch? Gott ist gut. Wir werden uns heute jemand anschauen, der gestorben ist, aber nicht Jesus, sondern jemand anders. Aber wir werden einiges aus der Geschichte rausholen, was ich glaube, was gut ist. Und das schauen wir uns mal an. Es geht um Mose. Und zwar in 5. Mose 34 ab Vers 1. 5. Mose 34 ab Vers 1. Und da lesen wir, und Mose stieg aus dem Jordantal der Moabiter auf den Berg Nebo, den Gipfel des Gebirges Pisgah gegenüber Jericho. Ist immer interessant, dass die Bibel ganz ausführlich beschreibt, bei welchen Leuten, was für Leute oder welche Gegenden. Also Gott ist sehr akkurat. Und der Herr zeigte ihm das ganze Land Gilead bis nach Dan. Und das ganze Naphtali und das ganze Land Ephraim und Manasse und das ganze Land Juda bis an das Meer im Westen. Und das Südland und die Gegend am Jordan, die Ebene von Jericho, der Palmenstadt bis nach Zoar. Ist interessant, wo wir doch gerade die ganze Zeit die Nachrichten über Palästina hören. Das Wort Palästina ist eine Erfindung nebenbei. Das Land Palästina hat es nie gegeben in der Geschichte. Ja, das ist eine Erfindung der Moslems, wo sie behaupten, die Juden haben ihnen das Land geraubt. Aber Gott hat es ihnen gegeben. Ja, die haben es nicht geraubt, es wurde ihnen gegeben von Gott. Hier beschreibt Gott ausführlich, von welchen Enden bis welchen Enden Gott ihnen dieses Land gegeben hat. Weiter, nächster Vers. Wir wollen zu Vers 5. Und der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe. Ich will es deinen Nachkommen geben. Du hast es mit deinen Augen gesehen, aber du sollst nicht hinübergehen. Wir wissen, dass Mose nicht in das verheißene Land durfte. Warum? Wer weiß es? Was? Nein. Er hat den Fels zweimal gehauen. Danke. Er hat den Fels zweimal gehauen. Wir wissen, dieser Fels war Christus. Und wenn Gott dir erlaubt, Christus zu hauen, dann nur einmal, nicht zweimal. Und diese Sünde konnte ihm nicht vergeben werden. Deswegen durfte er nicht ins verheißene Land. Am Rande erwähnt. Okay, wir sind ja Bibelleser und Bibelwisser. Wir wollen mehr wissen. So, jetzt kommen wir zu Vers 5, wo ich hin will. So starb Mose, der Knecht des Herrn, da selbst im Lande Moab, nach dem Wort des Herrn. Mose starb dort in diesem Lande Moab nach dem Wort des Herrn. Vers 6, jetzt kommt was sehr Interessantes. Und er begrub ihn im Tal im Lande Moab gegenüber von Pet Beor. Wer ist er? Wer hat schon vorgesagt? Gott. Gott begrub Mose. Nicht Menschen. Gott begrub Mose. Natürlich waren das Engel, die das ausgeführt haben. Aber Gott begrub Mose. Und jetzt muss man sich fragen, warum? Warum hat Gott Mose begraben? Warum nicht die Menschen? Glaubt ihr, Gott war es gerade langweilig an dem Tag oder hat nichts Besseres zu tun gehabt? Nein, alles, was Gott tut, hat einen Sinn und einen Zweck. Alles, was Gott tut, hat einen Sinn und einen Zweck. Alles, was Gott tut, hat einen Sinn und einen Zweck. Zwei, danke. Zwei wachen langsam auf. Alles, was Gott tut, hat einen Sinn und einen Zweck. Und der Sinn und der Zweck steht gleich im nächsten Satz. Und niemand hat sein Grab erfahren bis auf den heutigen Tag. Warum hat Gott Mose begraben an einer Stelle, die niemand kennt von den Menschen? Das ist doch eine interessante Frage. Wusstet ihr das überhaupt? Das ist interessant, oder? Gott begrub Mose dort in diesem fremden Land, weil nicht mal sein Leichnam hinüber durfte ins verheißene Land. Jakob, nach Ägypten floh zu seinem Sohn, hat gesagt, nehmt meine Gebeine wieder mit zurück, wenn ihr zurückgeht ins verheißene Land. Die wollten alle im verheißenen Land begraben werden. Mose wurde das nicht zuteil. Die Frage ist interessant, warum, oder? Gott wusste genau, was kommen würde, wenn. Und da gehen wir heute hin, da war mein Ziel. Wir lesen noch Vers 7 zur Vollständigkeit, das ist nämlich auch sehr interessant. Und Mose war 120 Jahre alt. So ein richtig alter Klepper. Ja oder nein? Nein. Mose war überhaupt nicht ein alter Klepper. Mose war 120 Jahre alt, als er starb. Seine Augen waren nicht schwach geworden und seine Kraft war nicht verfallen. Mose starb mit 120 kerngesund. Der sah aus wie ein 20-Jähriger. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wir sehen immer so einen alten Mann mit Bart in den Hollywood-Filmen. So sah der nicht aus. Genauso wenig wie Petrus und die Jünger alte Männer waren. Das waren Teenager. Ist interessant, oder? Seine Augen waren nicht schwach geworden, seine Kraft war nicht verfallen. Er starb nicht an Altersschwäche. Sondern es war der Zeitpunkt gekommen, wo Gott sagte, bis hierhin, jetzt kommt ein anderer, Joshua. Aber da gehen wir nicht drauf ein. Nur zur Vervollständigung. Und jetzt kommen wir zu dem Vers, den ich nie verstanden habe. In Judas 9. Da darf die Tina schon mal hin. In Judas 9. Und da ist eine ganz interessante Geschichte. Schauen wir uns zusammen an. Ja. Als aber Michael, ihr wisst, Michael, Erzengel, Kriegsengel, der höchste Engel, der streitbaren Geister Gottes, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose. Ich habe den Vers nie verstanden. Was für ein Interesse hat der Teufel am Leichnam des Mose? Der wurde doch begraben, wo es keiner weiß. Menschen wissen es nicht, aber Satan weiß es. Satan kommt auch in Form vom Verstorbenen zu Leuten und dann zieht er aus wie der Opa und die Leute weinen und mein Opa ist mir erschienen, ist aber nicht der Opa, weil der ist in der Hölle oder im Himmel und da kommt keiner mehr raus. Er weiß und er trickst und er macht. Und der Erzengel Michael bewachte das Grab des Mose. Und Satan kam und stritt mit ihm, weil er den Leichnam des Mose haben wollte. Warum? Das ist die große Frage heute Morgen. Warum? Was hat der Teufel mit dem Leichnam des Mose vor? Er bekam ihn nicht, so viel steht fest. Da wagte auch er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Der Herr rechnet dir das als Strafe zu, dass du den Leichnam des Mose holen wolltest. Ist das nicht interessant? Jetzt gehen wir mal in 2. Mose 32 ab Vers 1. 2. Mose 32 ab Vers 1. Und da wollen wir uns mal so ein bisschen anschauen, wie die Menschen damals drauf waren, weil wir sind ja heute komplett anders. Ja. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb, als er auf dem Berg mit Gott zusammen war und nicht wieder von dem Berge herabkam, als aber das Volk sah, dass Mose nicht zurückkam, als das Volk wahrnahm, das dauert und dauert und dauert und dauert, und dauert, schon mal in deinem Leben, hat da schon mal etwas gedauert und gedauert und gedauert. Du weißt, Mose ist bei Gott, eigentlich ist alles gut, aber er kommt nicht. Und du wartest und du guckst auf die Uhr und du guckst auf den Kalender und er kommt nicht und er kommt nicht und er kommt nicht. Wenn du jetzt nicht aufpasst, kommt ein komischer Prozess in Gange. Ein Prozess von Ungeduld und wo Satan reinredet. Und das tat er hier. Da sammelten sie sich gegen Aaron. Aaron war der Aufseher, der Bruder Mose, solange wie Mose weg war. Interessant. Auch er beugte sich dem Volk, leider, aber es war so. Es sammelten sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Bei mir steht Götter, Mehrzahl im. Mach uns Götter. Woher kannten sie diese Götter oder diesen Gott? Aus Ägypten. Und das Interessante ist jetzt, was er ihnen für einen Gott machte. Denn in Offenbarung und in anderen Bibelstellen wird Satan wie ein Stier beschrieben. Der gehörnte Gott. Warum machte der nicht einen Schwan oder ein Osterhäschen oder irgendwas Liebes, Nettes, ein Schaf, keine Ahnung. Warum ein Kalb? Ein Kalb ist die Vorstufe vom Stier. Wen beteten sie eigentlich an? Satan. Mose ist weg. Sie fangen an und wollen Satan anbeten. Schon mal Menschen erlebt, wenn Gott sie nicht heilt? Jetzt, sofort und gleich? Schon mal Christen erlebt, wenn nicht jetzt gleich passiert, was sie wollen, oder es dauert ein Jahr oder zwei, dass sie plötzlich sagen, so, jetzt mache ich mir mein eigenes Ding. Jetzt bete ich an, was ich anbeten will, wie auch immer das aussieht. Aber hier passiert da was Bemerkenswertes. Mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Das hatten sie doch die ganze Zeit. Er ging doch vor ihnen her, in der Wolkensäule, in der Feuersäule. Kann man sich mehr offenbaren wie eine Wolkensäule und eine Feuersäule? Die Wolkensäule brachte ihnen am Tag Wind zur Abkühlung und Schatten. In der Nacht brachte sie ihnen Licht. Ohne Stromrechnung. Gott versorgte sie, war aber nicht gut genug. Denn die Ungeduld trieb sie. Und dann sagten sie zu Aaron, mach uns einen Gott. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist. Sie reden von Mose wie von einem Fremden. Denn ihr Herz war nicht dabei. Ist interessant. Wenn von jemand sein Herz nicht bei dir ist, bei dir nicht, bei mir nicht, reden sie von dir wie von einem Fremden. Wir hatten hier schon Leute, die haben gesagt, ja, bei deinem Gottesdienst da oben, waren aber Gemeindemitglieder. Ich dachte, bei meinem Gottesdienst da oben? Ich dachte, es wäre unserer. Aber du hörst an den, wie sie reden, hörst du raus, wo ihr Herz ist. Ob jemand sagt, unsere Gemeinde oder deine Gemeinde. Ob jemand sagt, unser Jesus oder dein Jesus. Ob jemand sagt, unsere Ehe oder deine Ehe. Interessant. Mach uns einen Gott. Mach uns Götter. Einzahl, Mehrzahl, egal. Nächster Vers. Aaron sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie zu mir. Es ist interessant, dass immer, wenn du anfängst, Satan anzubeten, ihm nachzufolgen, bei uns passiert es ja nicht offensichtlich oder direkt, sondern versteckt. Wo vielleicht irgendwas in deinem Leben ein Götze werden kann, eine Musikgruppe, ein Sänger, dein Auto, dein Haus, egal, der Teufel weiß, was dir wichtig ist und versucht dich zu fangen. Und dann raubt er dir deinen Schmuck, mit dem Gott dich geschmückt hat. Er, sinnbildlich steht es für deine Ehre. Er nimmt dir deine Ehre weg, um seine Ehre zu bauen. Gott schmückte die Juden. Sie waren hunderte von Jahren in der Gefangenschaft von Ägypten und als sie gehen durften, haben sie alles Gold, was in Ägypten war, mitgenommen. Gott bezahlte sie mit Zins und Zinseszins für hunderte Jahre Fronarbeit. Und sie schmückten sich mit den Ohrringen, sie schmückten ihre Kinder, sie schmückten ihre Söhne und Töchter und das war wie ein Zeichen, hey, Gott hat uns gerettet, er hat uns geschmückt, er hat uns schön gemacht. Was macht der Teufel? Das muss weg. Die Ohrringe erinnert die zu sehr an ihren Gott. Könnt ihr folgen, in den kleinen Details. Und dann sagt er, gib das mir, bring das alles zu mir. Das war ja, manche sagen, es waren 800.000, andere sagen, es waren 1,4 Millionen, egal wie viel das waren. Es waren einige. Somit hatten wir ein paar hunderttausend Minimum Ohrringe. die eingeschmolzen wurden. Diese wiederherzustellen hätte Jahre gedauert. Und es wurde eingeschmolzen. Weiter, nächster Vers. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Nächster Vers. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in eine Form und machte ein gegossenes Kalb. Warum macht er ein gegossenes Kalb, habe ich mich oft gefragt. Weil Satan angebetet werden will. Habt ihr schon mal den Halbmond gesehen von den Moslems? Der ist ja so, ne? Eigentlich ist es gar kein Halbmond, sondern es ist eine Sonnenfinsternis. Weil der Halbmond steht immer so. Aber ist ja egal. Aber wenn ihr jetzt auf meine Finger schaut und ich drehe sie jetzt so, was seht ihr? Zwei Hörner. Ihr seht den Stier. Ist die Religion des Stieres. Hat sich nie geändert, nur der Name ändert sich. In Knossos, auf Kreta, Stierverehrung und so weiter. Also gehen wir jetzt nicht drauf ein, ist alles zu viel. Aber er macht den Kalb, ist schon mal bemerkenswert. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist unverschämt, oder? Das ist frech, das ist frevelhaft. Sie machen ein goldenes Kalb, was weder reden noch irgendwas tun kann, sagen, das ist der Gott, der uns rausgeführt hat. Kann es sein, dass wir manchmal auch so sind, wenn nicht passiert, was wir wollen? Wenn nicht gleich das passiert, was wir wollen, dass wir bockig, trotzig werden und dann Gott vergessen? Wir tun das natürlich im Promillebereich. Wir schwächen es ab, wir sagen, ja, ich habe mir selber geholfen. Eine Prüfung und wir beten und machen und tun und dann hilft uns Gott, wir bestehen die Prüfung und dann werden wir bockig, trotzig, zornig, warum auch immer. Und dann sagen wir, ja, hab ja gelernt, kein Wunder, dass ich die Prüfung bestanden habe. Ne? So, wir vergessen so schnell. Attentione, weiter geht's in der Geschichte. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist des Herrn Fest. Interessant, ne? Welcher Herr? Von was spricht er jetzt? Von seinen Händen Werk oder von dem echten Gott? Morgen ist des Herrn Fest. Er lässt ein Fest ausrufen. Das machen die Leute gerne. Sie feiern sich gerne selbst. Kennst du Menschen, die sich gerne selbst feiern? Bevor die für Gott was tun und für Gott feiern, feiern die lieber für sich. Ich, mich, mir und meins. Oha. Aber wir sind ja Gott sei Dank ganz anders, gell? So sind wir nicht. Nächster Vers. Jetzt passiert was Bemerkenswertes. Sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer. Wenn der Mensch weggeht von Gott, wird er ganz schnell religiös. Und so wie er sonntags immer verschläft für den Gottesdienst, dann die Gemeinde verlässt und was Eigenes macht, kann er plötzlich morgens ganz früh aufstehen. Ich habe so Leute kennengelernt. Jeden Sonntag zu spät kommen, aber wenn sie die Gemeinde verlassen, können sie plötzlich ganz früh aufstehen. Ist interessant, oder? Brachten Dankopfer dar. Die Frage ist, wem? Ich glaube, sich selbst. Sie feierten sich selbst. Sie feierten sich selbst, aber nicht Gott. Es war Gott ein Gräuel. Religion tut viel. Sobald Gott raus ist, kommt Religion rein. Beides kannst du nicht haben. Du kannst nicht Gott und Religion haben. Das habe ich euch schon oft erklärt. Denn Religion ersetzt Gott. Wenn du Gott hast, funktioniert die Religion nicht mehr. Religion ist Stufen der Erleuchtung, Stufen der Befreiung, Stufen der Heilung, Stufen der Errettung. Gibt es bei Gott Stufen der Errettung, der Heilung, der Befreiung? Nein. Gott hat uns befreit. Er hat uns geheilt. Er hat uns gerecht gemacht. Ein für allemal. Also kannst du nicht mit Religion Gott dienen. Aber wenn du Gott rausnimmst, weil du bockig und trotzig und zornig bist, warum auch immer, kommt sofort die Religion nach. Das ist ein Vakuum. Ich habe euch das mal mit dem Luftballon erklärt. Wenn du den unter Wasser drückst, drückt er das Wasser weg. Wenn du den zum Platzen bringst, ist das Wasser sofort da und nimmt den Raum ein. Innerhalb einer Hundertstel Sekunde. Das Wasser überlegt nicht, soll ich nicht. Es nimmt sofort ein. Wenn Gott der Luftballon ist und es dann verdrängt dein Luftballon das Wasser, was die Welt und der Feind ist. Es hat einen Raum. Könnt ihr mal folgen? Wird dein Glauben zum Platzen gebracht? Ist Gott weg? Nimmt sofort die Welt oder Satan diesen Raum ein. Sofort. Ist interessant. Sehr interessant. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken. Immer wenn der Mensch was zu feiern hat, wird es verbunden mit Essen und Trinken. Und dann kommt Zündungsstufe 2. Und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Sofort kommt sexuelle Unreinheit. Sofort. 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 Wort und Geist in Bayern. Kennt ihr das Movement? Sie fingen an, gut angefangen mit Wort und Geist. Der Name ist Programm, ihr wisst. Und dann der Helmut Bauer, der Gründer von Wort und Geist. Ich habe selber die Predigt gehört, weil ich wollte sie selber hören, wo einer seiner Ältesten sagt, er ist der auferstandene Christus. Er ist der zurückgekehrte Messias, Helmut Bauer, im Bayerischen Wald. Kurz danach fingen sie an, sexuelle Orgien zu feiern. Tauschten ihre Frauen untereinander aus, hatten Gruppensex. Und dann wurde es gesagt, ja, das ist doch alles Liebe, Gott ist Liebe. Seht ihr, wie schnell, wenn Christus ausgetauscht wird mit Religion, mit einem Guru, mit was auch immer, kommt sofort die Feier und die sexuelle Unreinheit. Seht ihr das? Aufpassen. Attenzione. Okay? So, Vers 7. Danach sprach der Herr aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, die sind deine Götter oder dein Gott Israel, der dich aus Ägypten geführt hat. Gott sieht es. Er weiß es. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Ich sage dir heute ein Geheimnis. Halsstarrigkeit ist gleich Stolz. Halsstarrigkeit ist gleich Stolz. Stolz ist gleich Satan. Wenn Halsstarrigkeit kommt, Widerspenstigkeit, sich nichts sagen lassen. Kennst du Menschen, denen kannst du Ratschläge geben, wie du willst, die machen immer ihr eigenes Ding. Auch hier erlebe ich immer wieder, dass Leute Entscheidungen treffen, ohne die mit mir zu besprechen. Und dann kommen sie hinterher und erzählen mal, was alles in die Hose ging. Mir ist das egal. Obwohl es mir nicht egal ist. Aber ich lasse es nicht an mich ran, weil da habe ich nicht genug Nerven für. Aber ich frage mich oft, warum, wir hatten hier Leute, die kamen zu mir, Thomas, hurra, wir heiraten. Bei mir gingen alle Alarmglocken an. Ich habe gedacht, bloß nicht, bitte nicht. Aber ich sag dann nichts. Besser wäre, wenn sie gekommen wären und gefragt, Pastor, was denkst du? Denn ich bin nicht umsonst euer Pastor. Und dann machen sie ihr Ding. Oder sie kaufen ein Haus, sie ziehen um und dies, alles wichtige Entscheidungen, die man auch aus einer Emotion trifft, die aber nicht Gott geredet hat. Wo endet es? Bei den Hörnern, beim Stier, beim Kalb, in welcher Form auch immer. Und natürlich erleiden die Schiffbruch, natürlich geht es in die Hose, weil Gott dieses Kalb niemals segnen wird. Niemals, niemals. Versteht ihr? Niemals. Und Christen hoffen immer, dass Gott kommt und ihre Bescherung segnet. Gott sei Dank macht er das nicht. Gott sei Dank macht er das nicht. Weil ich wäre dann in so einer Unsicherheit, würde sagen, ja, was macht er dann als nächstes? Den kann man ja überhaupt, der ist ja unberechenbar. Ist Gott unberechenbar? Nein, Gott ist absolut berechenbar. Sein Ja ist ein Ja und sein Nein ist ein Nein und es bleibt in Ewigkeit. Gott wird niemals an den Punkt kommen, wo er sagt, oh Jesus, weißt du noch, vor 2 Millionen Jahren, da habe ich das und das gesagt. Oh, ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben. Wird nie passieren. Er steht zu dem, was er sagt. Ein halsstarriges Volk. Halsstarrig. Menschen, die unnahbar sind, die sich nichts sagen lassen, aus Verletzungen heraus aufgewachsen sind. Deswegen zerstört der Teufel gern Kinder und Familien und aus kaputten Kindern werden kaputte Familien, aus kaputten Familien kommen wieder kaputte Kinder, die heiraten wieder und das ist ein Endloskreislauf. Wir sind eine kaputte Nation, unser Land ist kaputt. Deutschland versinkt in Unreinheiten, schändlichen Leidenschaften aller Arten, sexuelle Begierden. Wir sind, glaube ich, der zweite oder drittgrößte Pornokonsument der Welt. Oder neulich, glaube ich, waren wir sogar auf Platz 1, noch vor den USA, Wahnsinn. Warum wird ein Volk immer gottloser? Und gleichzeitig rutscht es immer mehr ab in sexuelle Begierden und Unreinheiten. Wir sehen es hier. Weil das Vakuum sofort gefüllt wird. Es findet eine andere Form der Anbetung statt. Macht es Sinn? Öffnet uns Gott die Augen heute Morgen. So, jetzt kommen wir zurück zur Frage. Warum stritt Satan mit dem Erzengel Michael um den Leib des Mose? Ich glaube, ich habe die Antwort gefunden durch die Leitung des Heiligen Geistes. Weil, wenn die den Leibnamen gehabt hätten, hätten die den nicht begraben, sondern mitgenommen. Einbalsamiert, mitgenommen, rumgetragen und anstatt dem goldenen Kalb hätten sie den Leichnam des Mose gehabt. Was noch viel schlimmer gewesen wäre, denn er war ja Mose. Sie hätten gesagt, das ist unsere Reliquie, die Gebeine des heiligen Mose, wir führen ihn mit. Und Gott wusste das. Er wusste, dass sie anfällig dafür sind. Haben wir das gerade gelesen, dass sie anfällig? Kurze Zeit war, ich sage jetzt mal ganz salopp, kurze Zeit war Mose weg und schon wird es ihnen langweilig. Und deswegen glaube ich, das ist meine persönliche Überzeugung, hat Gott ihn an einem Ort begraben, den niemand wusste. Dass sie ihn nicht ausgraben können, mitnehmen oder erst gar nicht vergraben. Was Gott damals verhindert hat, hat der Satan in der katholischen Kirche zur Höchstform gebracht. Schauen wir uns heute an. Interessant? So, Punkt 1. Was der Satan am liebsten tut, ist lebendige oder noch lebende heilige Männer und Frauen zu schaffen, denen du nachfolgst, denen du die Anbetung schenkst. Das goldene Kalb gibt es in verschiedenen Namen, Formen. Aber ihr versteht, was das goldene Kalb ist, für was es steht. Für eine falsche Anbetung. Und eine falsche Anbetung kann erst stattfinden, wenn die echte Anbetung aufgegeben wurde. Wenn dein Herz abdriftet von der echten Anbetung des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, erst dann richtest du deine Augen aufs goldene Kalb. Verstanden soweit? Leute, das ist eine Gefahr, auch heute noch. Wir schauen uns das mal an. Aber nicht nur in der katholischen Kirche, es ist ein weltweites Phänomen. Dazu schafft Satan Gurus, Sektenführer, den Papst, Elvis, Bischöfe, auch in der heutigen Zeit bekannte Pastoren und Prediger. Sobald die ins Land kommen, gibt es Christen, die sagen, oh, Prediger so und so kommt. Gehen wir dahin. Was ich mich immer frage ist, was ist deine Motivation? Nun, ich bin nicht gegen bekannte Prediger und Pastoren. Aber die Frage ist, wer hat dich motiviert, dahin zu gehen? War es Jesus? Hast du das mit Jesus besprochen oder mit dem goldenen Kalb? Zwei Quellen. Christus oder die andere Quelle. Heute Morgen geht der Heilige Geist mit euch tief und er möchte euch weiter frei machen. Er möchte, dass ihr niemand folgt. Er möchte, dass ihr einzig und allein Christus Jesus folgt durch die Führung und die Leitung des Heiligen Geistes. Oh, Pastor, du verstehst mich nicht. Ich brauche mal wieder eine Erfrischung. Ich brauche mal wieder eine Berührung. Ich brauche mal wieder ein Boogity-Boof vom Heiligen Geist. Und wenn ich dem seine Videos schaue, da kribbelt's bei mir. Da juckt's bei mir. Oh, da möchte ich auch dort sein. Was soll denn da dran schlimm sein, wenn ich auch dahin gehe? Wenn der Heilige Geist es dir sagt, dann mach sofort einen Termin. Aber wenn es nicht der Heilige Geist ist, mach einen großen Bogen. Weil dann ist es besser. Wenn der Heilige Geist oder der Vater den Leichnam des Mose begräbt, wo es niemand weiß, dann ist es was? Gut. Oh, aber wir hätten schon gern noch ein bisschen, man liest dann danach, das lesen wir jetzt nicht, 30 Tage haben sie ihn beweint und ne, alles gut. Das Komische an der Menschheit ist immer, dass sie die Leute erst beweinen, wenn sie tot sind. Solange sie leben, werden die bekämpft. Elvis wurde nachgeäfft, er wurde nachgemacht, die haben ihm gesagt, er bewegt sich aufgrund des Teufels, er wäre besessen und was sie ihm alles unterstellt haben. Als er tot war, bis heute pilgern sie dahin und verehren den Elvis. So, hat der Teufel keine lebenden Männer und Frauen zur Verfügung, dann macht er gern Statuen Verstorbener. aus Gold, Silber, Holz und Stein. Kommt uns das bekannt vor? Buddha, das Kruzifix, die Plastik-Maria. Moslems machen sich über uns lustig. Wenn irgendwo, wo die Fatima erschienen ist oder in Lourdes oder sonst wo, kannst du Plastik-Maria kaufen. Da ist dann noch unten so ein Deckel, da ist Weihwasser drin. Leute kaufen sowas und glauben daran, dass das hilft. Politiker werden in eine Statue gegossen, Schauspieler, Könige, Bands, Sänger. Die Liste wäre endlos. Wen du anbetest, wie das goldene Kalb in deinem Leben heißt oder im Leben von Menschen, ist Satan völlig egal. Hauptsache, du betest nicht Christus an. Kann da folgen soweit? Es sind alles Ersatzchristusse. Also Punkt 1, lebendige Männer und Frauen. 2, Verstorbene. Punkt 3, Reliquien, Körperteile, Verstorbene oder ganze Körperteile. Schädel, Finger, sogenannte heilige Mönche, Franz von Assisi und was da alles gibt, die sie einbalsamiert haben. Und dann machen sie da eine Pilgerstätte draus und dann gehen die Leute dahin und wollen das Ding berühren, den Glaskasten mit den Gebeinen und so weiter, da wird es einem eklig. Aber ist es nicht dasselbe, was sie mit Mose gemacht hätten, wenn sie die Gebeine gehabt hätten? Ich zeige euch gleich noch ein paar Bilder. Die ganze katholische Kirche ist voller Reliquien. Voller Körperteile Verstorbener, die angeblich irgendwelche Heiligen sind. Kann ja keiner mehr nachprüfen nach ein paar hundert Jahren. Warum? Goldenes Kalb. Dann gibt's Gegenstände. Punkt 4. Das Grabtuch Christi, der heilige Gral. Dem rennen sie schon seit 2000 Jahren nach, suchen den heiligen Gral, wo angeblich die Blutstropfen Christi drin sind. Seht ihr, wie es funktioniert? Die heilige Lanze, schauen wir uns gleich an, mit der angeblich in die Seite von Jesus gepikst wurde. Kreuze, Kleidung, Ringe, Zepter, Kronen, Sandalen Jesu, die zeige ich euch auch gleich. Die Bilder schauen wir uns jetzt mal an. Ihr glaubt nicht, was es angeblich alles gibt von Christus. Machst du mal das erste Bild? So, das sind die angeblichen Sandalen von Christus. Komisch, dass die aussehen wie aus dem Mittelalter, aber die hat Jesus getragen. Wenn ich römische Soldaten sehe, hatten die so aus Lederlatschen an. Und wahrscheinlich die Juden damals genauso. Aber das ist doch niemals die Sandalen von Jesus. Aber das ist unterm mit Gold ein, mit Glas und dann kannst du dahin pilgern. In irgendeinem Kloster ist das. Ich habe nur ein paar rausgesucht heute. Weiter, das nächste Bild. So, das ist ein Schädel, ein Schädeldach, eine Schädeldecke von einem Heiligen. Super, oder? Lecker, oder? Weiter geht's. Das ist die heilige Lanze. Auf die hat schon Barbarossa aufgepasst. Und ein paar andere und was weiß ich, wie alt das Ding ist. Ist angeblich die Lanze, mit der Jesus, ist. Aber die Römer hatten nicht solche Lanzen. Die sahen anders aus, weiß man heute, aus Ausgrabungen. Aber jahrhundertelang, ne? Das nächste, es wird immer toller jetzt. Seht ihr da? Das ist ein Skelett. In Gold und Silber und Rüstung und hast du nicht gesehen, ist auch so ein heiliger irgendwas. Ich will die Namen mir gar nicht merken. Und noch ein Bild. Auch wunderschön, in der Kirche, nochmal so ein Skelett eingepackt in Gold und Silber. Glaubt ihr, dass das unser Gott ist? Jesus sagte mal, lass die Toten ihre Toten begraben. Wenn Gottes Haus ein Haus ist, wo Gott einzieht, was wird das Haus? Heilig. Überall, wo Gott ist, ist Heiligkeit. Glaubt ihr, dass Gott Totengebeine in seinem Haus will? Wenn man dir heute einen Bauplatz kostenlos anbietet auf dem Zentralfriedhof, darfst keinen Keller bauen, nur obendrauf würdest du dann sagen, hurra, da liegen 15 Meter übereinander die Toten seit 500 Jahren. Würde dich das freuen? Wäre das eklig? Es wäre sehr eklig, für mich auch. Was machen denn die Katholiken in den Kirchen seit Hunderten von Jahren? Wen tun sie denn da beerdigen? In der Kirche. Glaubt ihr, dass das unser Gott ist? Was glaubt ihr, was sie mit Mose gemacht hätten? Gott hat es bei den Juden verhindert und der Teufel hat es dann in der katholischen Kirche zur Höchstform auffahren lassen. Okay? Ekelhaft, oder? Der heilige Hieronymus, oder wie der heißt. Ja, was soll ich? Heilig sowieso und heilig hin und her. Okay, zurück ins Wort. Dann gibt es heilige Orte, Leute. Passt auf diese Dinge, das soll euch alles warnen. Die Grabeskirche in Jerusalem. Da pilgern jedes Jahr Millionen Christen hin. Und dann tatschen sie da rum, wo er angeblich lag. Wenn du denen sagen würdest, hey, komm, lass uns anbeten. Wir suchen im Gebet Christus. Oder wir gehen in die Grabeskirche. Was glaubt ihr, für was die sich entscheiden? Was gibt es noch? Die Geburtskirche in Bethlehem. Lourdes, habe ich schon erzählt. Golgatha, wo er gekreuzigt wurde. Dann der Teich in Johannes 5, Vers 7. Wo der Kranke lag. Und Jesus kommt und fragt ihn, willst du geheilt werden? Warum hat Jesus nicht gesagt, soll ich dich in den Teich tragen? Die Geschichte dort war, dass ein Engel des Herrn ab und zu kommt und das Wasser im Teich bewegt. Der Erste, der reinrennt, wird geheilt. Das funktionierte. Meine Frage an dich ist, glaubst du, dass das ein Engel des Herrn war? Ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Wer versteht die Frage wieder nicht? Es kann kein Engel des Herrn sein. Warum? Weil Jesus immer bei den Letzten ist und nicht bei den Ersten. Glaubt ihr, dass das Herz des Vaters ist, den Ersten zu belohnen, der da hinrennen kann und die anderen Gelähmten drumherum sind immer die Doofen über 30 Jahre und länger? Ist das unser Vater? Ist das sein Charakter? Wir kennen ihn doch. Jesus fragt ihn, willst du geheilt werden? Sollen wir uns anschauen? Johannes 5, 7. Jesus fragt ihn, willst du geheilt werden? Er sagt nicht, soll ich dich ins Wasser tragen? Aber der ist geprägt von Religion und er ist da schon lange. Was sagt er? Der Kranke antwortet, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Sein Denken war nicht an den Vater oder an Jesus, es war nur Religion, das goldene Kalb. Sein Denken war, oh, das Wasser bewegt sich. Solche Spielchen macht der Satan. Und Satan heilt nicht, das wisst ihr, es ist nur ein Austausch von Dämonen. Krebs geht weg, dafür kriegst du AIDS. Aber erstmal bist du 2 Jahre happy, weil dein Krebs weg ist. Aber der Krebsdämon geht nicht umsonst. Aber das ist eine andere Geschichte, habe ich euch alles schon mal erklärt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer von mir hinein. Wenn das ein Engel von Gott wäre, würde Jesus jetzt sagen, ja, dann hast du Pech gehabt. Dann musst du laufen trainieren. Oder näher am Wasser liegen. Macht Jesus so einen Quatsch? Nein, er geht nicht drauf ein. Leute, passt auf, es gibt keine heiligen Orte. Es gibt diese Dinge nicht. Es gibt keine heiligen Gegenstände, keine heiligen Reliquien, keine heiligen Körperteile Verstorbener, keine heiligen Statuen und es gibt auch keine heiligen lebenden Männer und Frauen. Wir alle sind Heilige, sagt die Bibel. Warum? Weil wir gewaschen sind durch das Blut des Lammes. Das ist unsere Heiligkeit, ist seine Heiligkeit. Trennen wir uns von seiner Heiligkeit, ist unsere Heiligkeit weg. Verstanden? Ich hoffe, das segnet euch heute. Was gibt es noch? Den Petersdom. Schon mal gesehen? Müsst ihr mal gucken, wie viele Statuen da sind von Menschen. Außenrum, innen drin, in jeder katholischen Kirche. Überall, alles ist voll mit Statuen. Überall sind irgendwelche Scheinheiligen. Irgendwas ist immer irgendwo. Und ich könnte auch Mekka nennen mit der Kaaba. Da rennen sie auch drum rum. Ist egal in welcher Religion. Oder ich könnte neuzeitlich sagen Toronto oder Pensacola vor ein paar Jahren. Wo wir hinpilgern. Warum fliegt jemand nach Toronto? Warum geht jemand nach Pensacola? Hat der Heilige Geist dir das gesagt? Hast du gebeten und gesagt, Herr, soll ich dahin? Nein, das machen die wenigsten. Sie rechnen und sagen, oh, das langt für einen Flug, das langt für eine Woche. Hurra, ich kann dahin. Und dann sind sie da. Und es ist gut, dass Gott sie dort enttäuscht. weil mein Gott ist Liebe. Stell dir mal vor, Gott würde sie dort belohnen. Was wäre der nächste Gedanke? Man kann nicht wieder nach Pensacola. Wann kann ich zu Coca-Cola? Wann kann ich darüber? Versteht ihr, wie krank dieses Denken ist? Es ist religiöses Denken, wo der Teufel dir sagt, flieg wohin, triff diesen Pastor, lass dir da die Hände auflegen, dann geht's dir gut. Leute, wenn es dir zu Hause nicht gut geht, in deinem Kämmerlein, wo du die Türe zumachst und betest, wenn es dir da nicht gut geht, gibt es keinen Menschen, keinen Ort, keine Handauflegung, keinen Segen, der dir weiterhilft. Danke für euch drei. Und ich bin nicht gegen Konferenzen, ich bin nicht gegen Toronto, ich bin nicht gegen Pensacola. Das ist toll, was Gott dort tut, für die, die er dort haben will. Die Frage ist aber, will er dich dort haben? Und die nächste Toronto kommt, nächste Pensacola kommt, irgendwo wird wieder irgendwas sein. Und die Leute rennen dahin. Ich sag dir, warum? Weil sie ungeduldig sind. Wo bleibt denn der Mose? Wir warten schon 3 Wochen. Jetzt muss ich das aber mal selber in die Hand nehmen. So, wo kann man hin? Oh, ich habe gehört, da gibt's ein goldenes Kalb. Da gehe ich hin. Natürlich heißt es anders. Merkt ihr diesen Trick des Feindes? Immer wieder werde ich angerufen oder habe ich Kontakt mit Leuten, auch von außerhalb, und die sagen, ja, warst du schon da und da? Warst du schon bei dem und dem? Das interessiert mich nicht. Ich bin raus aus dem, ich war früher da voll drin, zu meiner eigenen Schande. Ich wollte immer überall sein. Ich war genau da drin. Ich war nicht besser wie ihr. Oder wie irgendjemand. Ich wollte immer da sein, wo Highlife ist, weil ich dachte, da kriege ich die besondere Salbung ab. Und wenn der mir noch die Hände auflegt, dann habe ich's. Chaka. Aber das ist nicht die Wahrheit, Leute. Wisst ihr, was das macht? Dein Herz weg von Christus? Hin zu diesem Ort, zu der Statue, zu diesem Wallfahrtsort, zu dieser Person, zu diesem Guru, zu diesem Bischof, zu diesem Papst, zu diesem Pastor, zu diesem Mann Gottes, zu dieser Frau Gottes. Wo bleibt Christus? Der bleibt auf der Strecke, logischerweise. Schauen wir uns auch noch alles an. Dann gibt es Rituale, die der Teufel macht. Das ist Punkt 6. Du musst fasten. Du musst dich geißeln. Leute, das gibt's alles. In Spanien gibt's eine katholische Sekte, die das macht. Wenn du geschwind hinguckst, siehst du keinen Unterschied zu den Moslems. Sie geißeln sich selber oder stundenlanges Vaterunser beten oder irgendein Gebet, stundenlang. Einfach runterleiern, ohne Herz und Verstand. Das ist das goldene Kalb. Dann gibt es Waschungen, bestimmte Waschungsriten, Reinigungsriten und so weiter. Und wenn du dich im Jordan wäschst, dann und oh, das Wasser vom Jordan, dann nehmen sie Sand von Jerusalem mit und Erde von irgendwo. Ich habe so Christen kennengelernt, die haben lauter Gläschen im Regal gehabt. Sag, was bist du, Naturforscher? Nein, das ist heilige Erde von da und heiliger Sand. Yo, träum schön weiter, du armes Schaf. Leute, das ist schlimm, oder? Das ist ein Austausch mit Christus. Bestimmtes Essen oder bestimmtes Nicht-Essen. Auf einmal sind die ganz seltsam. Dann tragen sie besondere Kleidung in irgendeiner Form. Sie machen besondere Gesänge. Sie tun eine Abschottung machen gegen die Unreinen von außen. Das Kalb gehört uns. Geht ihr mal weg. Kloster kennen wir auch. Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Das goldene Kalb sagt, mauert euch ein. Türen zu, bleibt unter euch. Verrückt, oder? Und dann bei Ritualen, ganz besonders die Freimaurer und die Illuminaten. Sie meinen, sie dienen Christus, der kommt auch in ihrem Geschwafel vor, aber was sie eigentlich anbeten, ist Satan. Und da gibt's Einweihungsriten, wo du sterben musst, wo du in so einen Sarg fällst und so weiter. Es gibt so Geheimaufnahmen, wo man ein bisschen einen Einblick kriegt in diese Dinge. Warum muss man solche Riten machen, wenn man Jesus sucht? Wo hat Jesus dazu aufgerufen? Zeig mir die Bibelstelle. Kennst du die Bibelstelle? Ich nicht. Punkt 7, zwei haben wir noch. Ausbildung. Wenn du auf der Priesterschule warst, so und so. Wenn du auf der Bibelschule so und so warst. Wenn dein Zertifikat an der Wand hängt. Wer hat dich ordiniert, wenn du ordiniert wurdest von Bischof so und so. Egal in welcher Denomination. Wenn du auf der Universität so und so warst. Wenn du aus einer bestimmten Abstammung kommst, einer Familie wie die Medici, die über hunderte Jahre die Päpste gestellt haben und so weiter. Wenn dir irgendjemand Besonderes die Hand aufgelegt hat. Gibt so lustige Sachen, wo irgendein Rockstar dir die Hand gegeben hat und dann die Leute, ich wasche mir nie wieder die Hand. In Indien gibt's heilige Männer, immer in Anführungsstriche, die sitzen in irgendeinem Loch, die haben ein Schweigegelübde, die haben sich seit 50 Jahren nicht mehr gewaschen und nicht mehr die Haare geschnitten. Die sehen super aus. Auf was für komische Ideen Menschen kommen, zusammen mit Dämonen, Hauptsache weg von Christus. Die fühlen sich aber toll dabei, weil sie ihre religiöse Emotion bündeln und in eine Richtung bringen, in Richtung des goldenen Kalbs. Manche Christen lieben es, so melancholische Musik laufen zu lassen. Da muss ich immer weinen, Thomas. Oh, ist das schön. Dann sagst du ihnen, ja, die Babys werden abgetrieben. 60 Millionen, 80 Millionen. Allein in den USA oder in Deutschland, seit die Abtreibung eingeführt ist. Meinst du, da weinen die? Nein, wenn ein Steinadler gegen die Windkraftrad fliegt, das ist schlimm. Dann sind sie da, heben sie den Adler auf und der arme Adler. Krank, blind, verrückt. Und es wird ja immer extremer, oder? Und Punkt 8 ist Krankheit, / Heilung. Auch da sagen manche, es ist Gottes Wille, kennen wir. Vorfahrenschuld, es sind die Gene, es ist in meiner Familie drin. Da behaupten sie so einen Käse. Oder sie gehen in Richtung Medizin oder praktizieren Punkt 1 bis 7. Oh, wenn ich nach Lourdes pilger, wenn ich am Teich bin und zuerst reinrennen kann, auf die Blitze, fertig. Ich mache das heute ein bisschen ironisch, aber eigentlich ist es todernst, Leute. Hast du dich selber schon mal ertappt, ganz ehrlich, niemand strecken, will's nicht wissen, wo du dich selber ertappt hast und hast gedacht, wenn der für mich beten würde, wenn ich mich nur hätte im Jordan taufen lassen, wenn, hätte, Fahrradkette. Versteht ihr, was ich meine? Leute, das ist das goldene Kalb, wo der Teufel durch die Hintertüre kommen will und dir ein goldenes Kalb geben, wo du denkst, wenn ich nur in der Gemeinde wäre, da geht's richtig ab. Die Frage ist, geht's da richtig ab? Du musst nur einmal eine Frage stellen in deinem Leben und sagen, Jesus, wo willst du mich haben? Und dann sagst du ja oder nein. Mehr ist nicht verlangt. Alles eine Entscheidung entfernt. Und wenn du dich entschieden hast, hier zu sein, dann bleib stehen und lauf nicht zum goldenen Kalb. Das glitzert schön, das sieht toll aus, ist brandneu gemacht, ist frisch aus dem Ofen. Aber die Frage ist, wollte Gott das? Nein. Es ist geboren aus Ungeduld und aus Blasphemie, aus Religion. Und da müssen wir aufpassen. Was bei Mose nicht gelang, nochmal, hat Satan zu 100% und noch darüber hinaus in die katholische Kirche eingeführt. Da gibt's nicht nur einmal Totengebein, da gibt es Hunderte auf der ganzen Welt, wo sie die ausstellen, diese Gebeine. Was soll das? Wo ist eine Aufforderung in der Bibel, dass ich Tote anbeten soll? Wo steht es, dass ich Menschen nachfolgen soll? Wo steht es, dass ich Statuen anbeten soll? Wo steht es, dass ich Reliquien berühren sollen, dann kriege ich den Segen oder sonst was. Wo steht es, dass Gegenstände heilig sind? Ja, aber der Paulus hat auch ein Schweißtuch mitgegeben. Habe ich auch schon gehört von manchen, wo ich diskutiert habe. Der Paulus hat auch ein Schweißtuch mitgegeben. Da möchte ich manchmal so psch, 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 psch. Das war aus der Situation. Jesus braucht keine Schweißtücher. Der braucht auch keinen Brei, um Blinden die Augen zu öffnen. Jesus tat jedes Wunder auf eine andere Art und Weise, dass die Menschen merken, es ist keine Methode, sondern es ist immer individuelles Wunder durch Christus, in Christus, mit Christus, von Christus. Amen. Hätte Jesus jeden mit einem Brei geheilt, ob Knie kaputt, ob Lepra, ob blind, ob taub, da würden wir jetzt alle rumrennen und fragen, wo ist der beste Brei? Wo kriegt man den besten Brei? Oh, ich kenne da so eine kleine Grube in der Nähe von, da würden wir alle Matsch rumrennen. Dein Matsch ist besser als mein Matsch. Merkt ihr, wie das funktioniert? Ich habe mich so oft gefragt, was will denn der Teufel mit dem Leichnam von Mose? Ich habe bis vor ein paar Wochen keine Antwort gekriegt. Ich bin schon eine Weile schwanger mit der Predigt. Es dauert dann immer eine Weile, bis das Ei blub macht, aber ich brüte dann noch eine Weile drüber und dann schlüpft es. Sollst du auch machen. Solltest drüber brüten, nochmal drüber nachdenken. Und alles, was ich euch jetzt gesagt habe, hat nur ein Ziel, weg von Christus oder Christus plus. Da hat der Teufel auch kein Problem. Christus plus meine Medizin, Christus plus in den Teich rennen, Christus plus das goldene Kalb. Schon wieder Vermischung. Versteht ihr? Aufpassen. Ist Gott gut oder ungerecht? Gott ist gut. So, jetzt gebe ich euch noch ein paar Bibelstellen mit auf den Weg, die noch etwas rund machen. Da kommen wir zum Ende. 1. Korinther 2, Vers 2. Und da sagt er, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein, sag mal allein, Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten, sagt Paulus. Kein goldenes Kalb, keine heilige Lanze, kein Grabtuch, kein Schnickschnack, das ist alles Christus plus oder Christus weg. Ich weiß, sagt er, mir war klar, dass ich unter euch nichts mehr zu wissen wollte oder euch beibringen wollte oder euch darauf hinweisen wollte, als alleine Jesus Christus den Gekreuzigten. Super. 1. Korinther 1, 23. Wir aber predigen Christus den Gekreuzigten. Wir predigen Christus den Gekreuzigten. Den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Haben wir auch schon ein paar Mal gehört in den letzten Wochen, ja? Aber nochmal zur Erinnerung. Es gefällt nicht jedem, dass Christus gekreuzigt wurde. Ja? Sie wollen ein goldenes Kalb. Johannes 20, 31. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Leute, wir haben das Leben, das volle Leben in seinem Namen. Seht ihr, wie der Teufel dir dann sagt, ja, dein Leben ist angegriffen, dein Leben ist schwer, dein Leben ist schwermütig, dein Leben ist dies, dein Leben ist das. Er will dich wegbringen von dieser Wahrheit, dass Christus dir das volle Leben gegeben hat. Ja, wir gehen durch Kämpfe, ja, wir gehen durch Umstände, ja, wir gehen durch Herausforderungen. Aber wir folgen nicht dem goldenen Kalb, wir folgen Christus, weil er ist das Leben. Er ist der Gekreuzigte. Amen. Ihn allein predigen wir. Apostelgeschichte 17, Vers 3. Tat er es ihnen auf und legt ihnen dar, der Christus musste leiden. Christus musste leiden und auferstehen von den Toten. Und dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Christus musste leiden. Damit was? Ich nicht mehr leiden muss. Leute, wir müssen eigentlich nicht mehr leiden, obwohl wir durch Leid gehen. Leid ist immer eine Reinigung und ein Absterbeprozess von Stolz. Wir gehen nur durch Leid, wenn Stolz in unserem Leben ist. Hör mir gut zu. Depression ist die unmittelbare Frucht aus Stolz. Wenn du einem Depressiven helfen willst, bebete den nicht, hör dir nicht die Geschichte an, sondern frag ihn, wo er stolz geworden ist. Wo er Gott widersteht, weil dann widersteht Gott ihm. Und dann kann Depression kommen. Und dann kannst du ihn rausführen aus dem Stolz. Und dann kommt er zu dem Gekreuzigten. Das Kreuz wird in seinem Leben aktiv. Wenn wir die Vorstufe haben von Depressionen, wo es uns nicht gut geht, wo wir traurig sind, wo wir so ins Melancholische, Depressive neigen, hat es nichts mit Gott zu tun. Christus ist immer noch dasselbe. Das Erlösungswerk ist immer noch dasselbe. Es ist eine Entscheidung entfernt. Ich habe das letzte Woche gespürt, wie das wieder bei mir so anfing, so depressiv, so Traurigkeit, so Schwermut. Und ich habe Gott gefragt, was ist los? Und Gott hat mir zuvor eine Offenbarung gegeben und hat gesagt, sage deiner Seele, lobe den Herrn. Dann habe ich das sofort in die Erinnerung gehabt, in dieser Sekunde, hat gesagt, meine Seele, lobe den Herrn. In der Sekunde, obwohl es schon tagelang immer stärker wurde, dieser Anflug von Depression, und habe ich gesagt, sofort, stopp, nein, meine Seele, lobe den Herrn. Wenn meine Seele den Herrn nicht lobt, ist es stolz. Wenn ich ihr befehle, den Herrn zu loben, ist es Demut. In der hundertstel Sekunde dieses Prozesses war sofort die Schwermut weg. Hat es sofort den Sieg. Ist es gut? Wahrheit macht frei. Ich brauche keinen Guru, der mir die Hände auflegt. Ich brauche nicht den Pastor über Pastor von Amerika oder sonst wo, der für mich betet, dass mir es besser geht. Das bringt alles nichts. Ich muss die Wurzel ziehen, nicht die Äste kappen. Leute, das ist so gute Nahrung. Christus musste leiden. Du kannst diese Bibelstelle dir merken. Er musste leiden, damit ich nicht mehr leiden muss. Wenn wir leiden, ist es nur wegen unserem Stolz. Weil wir hochmütig sind, weil wir überheblich sind, weil wir ungeduldig sind, weil es nicht nach unserer Nase läuft. Oder wo wir manipulativ beten, Mensch, der Thomas muss doch mal merken, dass. Da muss man doch mal beten, dass der auf den Trichter kommt. Warum betest du nicht, dass Jesus mich auf den Trichter bringt? Das ist nämlich viel besser, wie wenn du mich auf den Trichter bringst. Weil wenn du mich auf den Trichter bringst, steht gleich daneben die Palme. Und dann gehe ich auf die Palme. Ah, jetzt kommt er langsam, aber egal. Okay, nächster. Römer 3, 22. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus allein. Ich rede von der Gerechtigkeit vor Gott, ich muss es euch nochmal sagen heute Morgen, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus allein. Nicht plus Lourdes, nicht plus der Teich, nicht plus hier und da und dort und dies und der und jener und die Handauflegung und die Segnung. Und versteht ihr? Merkt ihr, was der Teufel draus gemacht hat? Weg vom Wort, von der Einfachheit des Wortes und der Einfachheit der Wahrheit hin zur Religion. Menschen wollen immer irgendwo hinpilgern. Gerade ist ja so ein Hype in Deutschland, den Jakobsweg zu wandern. Bis runter nach Spanien, schön. Da kommt keine Erleuchtung. Gott sei Dank. Stell mal vor, da käme Erleuchtung. Das nächste, was die denken, ich muss es das zweite Mal laufen, weil ich bin ja schon auf einem Auge erleuchtet, auf dem anderen bin ich noch blind, aber vielleicht wird es noch. Christus allein steht hier. Stimmt es? Lass dir ein Tattoo machen. Hier auf den Unterarm, ganz groß. Christus allein. Das hilft dir jeden Tag. Ah, Christus allein, super. Wenn der Teufel wieder kommen will und komm, wir alle sind so gestrickt, wenn es uns nicht gut geht. Der erste Gedanke ist oft aus unserer Seele, wen könnte ich jetzt anrufen? Und dann denkt man, nee, das ist nicht gut, hat der Thomas gesagt. Aber mich könnte ja jetzt jemand anrufen. Und dann sitzt du vorm Telefon und guckst da stundenlang drauf. Es klingelt nicht. Es klingelt nicht. Tolle Gemeinde, die merke nicht, dass mir nicht gut geht. Würde da einer anrufen und für dich beten in diesem Zustand, dann wäre es Gnade. Aber die Frage ist, würde es dir gut tun? Wir praktizieren, was wir gelernt haben. Was hätten wir da gelernt? Wir starren auf das Telefon und warten, bis einer anruft. Halleluja! Ist das, was Christus will? Nein. Er will, dass du in dein Kämmerlein gehst, ihn kennst, ihn anrufst, ihn lobst, ihn preist. Letzte Woche hat uns der Jochen gesagt, auch wenn wir es nicht spüren. Ich habe gedacht, welch ein Satz. Der ist erst seit 17 gläubig, ist noch nicht lange. Welch ein gewaltiger Satz, auch wenn wir es nicht spüren. Wir spüren es oft nicht. Ich spüre hier keinen Sonntag groß was. Ich habe manchmal nicht mal Lust zum Predigen. Ich sage dann nur eins, Jesus, predig du. Und dann, sobald ich anfange, fließt die Salbung. Warum? Weil ich mich entschieden habe. Entscheide ich doch mal. Entscheide ich Montagmorgens, heute wird ein guter Tag. Und dann wird der Tag gut. Warum? Weil du dich entschieden hast. Römer 3, 24. Und werden ohne Verdienst gerecht. Ohne Verdienst gerecht. Wir sind ohne Verdienst. Ihr kennt die ganzen Bibelstellen, das weiß ich. Ich sage sie euch heute trotzdem nochmal, weil ich das spüre vom Heiligen Geist. Durch was sind wir gerecht geworden? Durch Christus, aber ohne Verdienst. Somit können wir keine Gerechtigkeit, kein Gefühl der Gerechtigkeit, kein gutes Gefühl durch Arbeit, durch Verdienst erwerben. Somit sind alle 8 Punkte, die ich euch vorhin vorgelesen habe, nutzlos. Gott sei Dank. Das goldene Kalb ist absolut nutzlos, in welcher Form auch immer. Ist das gut? Leute, das ist gut. Dass es keinen zweiten Weg gibt oder Second Best oder dritter Weg oder Hintertüre, gibt's bei Gott nicht. Wir sind ohne Verdienst gerecht geworden. Gott sei Dank. Halleluja. Amen. Somit können wir nichts verdienen. Ich habe mal mit Männern Gottes habe ich gesagt, wenn jemand sich bekehrt und er macht nie was für Gott, liebt Gott ihn immer noch? Nein, haben die gesagt. Da habe ich gesagt, doch. Nein, doch. Nein, doch. Versteht ihr? Wenn das nicht so wäre, dann würde Gott mich immer mehr lieben. Es wäre eine Steigerungsform, wenn ich was für ihn tue. Das wäre Leistung. Das ist Religion. Religion sagt dir, der Papa liebt dich umso mehr, wenn du dem Papa die Sachen machst. Bring ihm die Pantoffeln, bring der Mama den Müll raus und so weiter. Das ist Leistung, das hat mit Liebe nichts zu tun. Babys werden geliebt, sobald die auf der Welt sind oder sobald sie gezeugt sind, freut der Papa und der Mama sich schon, wenn sie gute Eltern sind. Wie viel mehr der Vater im Himmel, er hat uns geliebt, als wir Feinde des Kreuzes waren. Das ist doch der Hammer, oder? Das übersteigt doch unseren Verstand. Aber das ist gut. Weil wir wissen, wir können uns nichts verdienen. Wenn du nie was für Gott tust, er liebt dich genau gleich. Er ist zwar traurig, aber er liebt dich genau gleich. Wenn dein Kind sagt, ich gehe nicht in den Kindergarten, ich gehe nicht zur Schule, ich lerne keinen Job und wohne bei dir noch, dann bist du traurig, aber du liebst dein Kind immer noch. Du suchst nicht den Henker und sagst, kannst du mal dem Faulenzer den Kopf abhauen, der ist nutzlos. Wirst du nicht tun. Du wirst ihm auch nicht die Pest an den Hals wünschen. Du wärst traurig, weil er nichts aus seinem Leben macht. Das ist Gott auch. Gott wäre traurig über uns, weil wir nichts aus unserem Glaubensleben machen. Aber er liebt uns noch genauso. Und das verstehen die Religiösen nicht. Weil bei ihnen ist ein Leistungsdenken da. Halleluja. Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Was will der Teufel uns immer bringen? Oh, das ist die Strafe Gottes. Kleine Sünden bestraft er sofort. Oh, der Herr ist jetzt zornig. Der Herr ist jetzt traurig. Leute, ich habe solche Dinge so viele Jahre gehört und geglaubt. Leider. Aber das passt mit meinem Christus nicht zusammen. Passt nicht zusammen. Ich habe im Dezember ein Telefonat mit jemand gehabt. Ganz schwierige Person. Habe ich viel geholfen. Und dann kam sofort wieder dieser scheinprophetische Geist dazu. Ich dachte, die Person hat es überwunden, leider nicht. Ja, Thomas, jetzt muss ich dir sagen, ob dir es passt oder nicht. Wärst du bereit, alles aufzugeben, wenn Gott dich darum fordert? Deine Gemeinde, dein Zuhause, du ziehst weg und alles. Und mir gehen alle Alarmglocken an. Ich sag dir auch, warum. Wenn meine Frau zur Nachbarin geht und fragt sie Dinge oder erzählt ihr Dinge, die sie mit mir besprechen müsste, und meine Nachbarin kommt rüber und sagt, ja, wärst du bereit wegzuziehen, deine Frau will wegziehen. Mein Fokus ist weg von der Nachbarin, mein Fokus ist auf der Frau. Ich würde sagen, warum redest du nicht mit mir? Wenn du mit mir nicht redest, dann sind wir ab jetzt geschiedene Leute, dann lassen wir uns am besten scheiden, weil wenn du mit mir nicht redest und brauchst die Nachbarin dazu, dann auf Wiedersehen. So geht's mir mit Jesus. Wenn Jesus mit anderen Menschen reden muss, weil er mit mir nicht reden kann oder will, dann höre ich heute sofort auf. Seid ihr da bei mir? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Christus ist so nicht. Ich kenne ihn gut, du kennst ihn auch gut. Jesus kommt immer zu mir und redet mit mir. Und wenn er mit mir geredet hat, geht er zu meiner Frau und bestätigt das Gleiche. Dann kommt meine Frau und sagt, oh, und dann kommt die Nachbarin und sagt, oh, ich habe da einen Eindruck für dich, kann das sein? Dann sage ich, ja, hat der Herr mir schon gesagt. Weil neutestamentliche Prophetie ist nicht Offenbarung aus dem Nix, wie es im alten Bund war, wo nur die Propheten sehen konnten. Nein, neutestamentliche Prophetie ist das, was Gott in dein Herz gelegt hat, bestätigt durch den Mund von 2 oder 3 Zeugen. Amen. So, und den Kontakt habe ich sofort wieder abgebrochen. Gott sei Dank seit der Zeit nichts mehr. Ich habe auch gebetet, habe gesagt, Herr, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich habe keine Lust. Weil wenn ich korrigiere, bin ich wieder der Böse. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Aber versteht ihr, wie das funktioniert? So spricht der Herr, bist du bereit? Soll ich hier wegziehen? Soll ich euch alle alleine lassen? Wo ist ein Hirte vom Herrn? Natürlich kann es sein, dass Jesus mich vielleicht woanders hinführt. Dann hat er hier aber Ersatz für euch. Er lässt euch nicht als Waisen zurück. Und dann ist es ein Prozess, wo ihr vorbereitet seid, wo ich vorbereitet bin. Stimmt's? Aber nicht so. Und dieser Mist ist alles vom goldenen Kalb. Das ist von Satan, der mir eine Freude geben will, eine Scheinfreude. Oh, es kommt was Neues. Leute, die immer nach dem Neuen aus sind, das funktioniert nur bei denen, die nicht zufrieden sind mit dem Alten. So spricht der Herr, ich habe neue Frau für dich. Oh, die Alte ging mir sowieso schon lange auf den Keks. Wo ist denn die Neue? Oh, wenn ich aber mit der Alten mehr als zufrieden bin, interessiert mich doch eine Neue gar nicht. Stimmt's oder nicht? Die haben mal Thomas Gottschalk gefragt, warum er sich nicht eine 20-Jährige holt. Mit seiner Thea schon 40 Jahre verheiratet. Damals, ich glaube, jetzt sind sie auch geschieden, aber damals waren sie nicht. Dann sagt er, warum soll ich mir so einen jungen Hüpfer holen, wo ich Spaß im Bett habe, aber die ist nicht, wie ich esse, die trinkt den alten Wein nicht, den ich liebe, sie hört nicht die alte Musik aus den 70ern, die ich liebe. Was habe ich für gemeint? Versteht ihr? Das ist Weisheit, Leute, das ist Weisheit. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen sind, aber es ist Weisheit. 5 Vers 1. Noch zwei Bibelstellen haben wir es geschafft. 1. Korinther 6 Vers 11. Und solche sind einige von euch gewesen, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden. Was gibt's da on top? Wenn Gott sagt, du bist reingewaschen, hast du keine Sünden mehr. Du bist geheiligt durch das Blut des Lammes. Du bist aufgestiegen vom Bauer zum Adelsgeschlecht. Sinnbildlich gesprochen, du bist gerecht geworden. Niemand kann dich mehr anklagen. Was brauche ich dann? Heilige Orte. Was brauche ich? Eine christliche Konferenz. Was brauche ich? Einen christlichen Guru. Bleiben wir mal bei uns in der Neuzeit. Und ich bin nicht gegen diese Dinge. Wenn der Heilige Geist dir das zeigt, mach es, dann ist es gut. Dann hat er was für dich. Amen. Aber nicht immer der Jäger der verlorenen Salbung sein. Buggedibu, wo leuchtet es? Da renne ich hin. Versteht ihr, was ich sagen will? Ist es gesund? Dann wirst du auch nicht enttäuscht. Dann bekommst du da was. Dann hat Gott dort ein Geschenk für dich. Doron. Die Gaben Gottes. Doron. Heißt Geschenk. Und wenn Gott Menschen Gaben gegeben hat und Gott diese Gaben in den Menschen für dich gebraucht, so wird dich gebraucht mit deinen Gaben für andere, bist du ein Geschenk Gottes. Amen. Halleluja. So, und der letzte Vers. Und jetzt kommen wir zu dem Fokus des Vaters, der für uns immens wichtig ist. 2. Korinther 5, Vers 19. 2. Korinther 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber. Gott versöhnte die Welt in Christus mit sich selber. Bin ich froh, dass er das gemacht hat, nicht ich. Oder keine Gemeinde, keine Denomination. Gott hat das Werk der Versöhnung vollkommen gemacht in Christus. Warum gibt's dann immer Christen, die irgendwo hinpilgern und können da folgen? Hab ich das heute gut rübergebracht, dass es in euch brennt, dass ihr seht, Mensch, Leute, ich brauche keine heiligen Männer, die mir die Hände auflegen. Ich brauche keine Reliquien, Gegenstände, Orte, Rituale, Ausbildungen oder irgendwas sonst. Christus in mir ist vollkommen genug. Ich habe die Woche mit einem Mann Gottes telefoniert und gesagt, weißt du, wir haben den Heiligen Geist in uns. Den Geist der Wahrheit, der uns in alle Wahrheit führt und leitet. Den haben wir in uns, den Geist der Wahrheit. Was brauche ich da noch? Irgendjemand, der mir einen Ratschlag gibt. Ich habe den Geist der Wahrheit in mir. Ist Gott gut? Leute, und das ist unser Gott, das ist der Geist der Wahrheit, der in dir lebt und dir sagt, kauf, kauf nicht, buch, buch nicht, unterschreib, unterschreib nicht, geh, geh nicht, ruf an, ruf nicht an, ist es nicht. Amen. Und das macht das Leben so leicht, wenn wir es verstanden haben. Gott ist auf deiner Seite. Ungeduld ist das Risiko. Wo sagen, wo bleibt Mose? Wann kommt dann endlich? Wann passiert es denn endlich? Vater, wir danken dir für das Wort und wir danken dir für einen wunderbaren Sonntag, für einen tollen Sonntag, wo wir wieder tolle Offenbarungen haben, Verständnis haben, beten, dass das Wort in unser Herz fällt, damit der Teufel es nicht rauben kann. Wir wollen keine goldenen Kälber in unserem Leben haben. Wir wollen nichts anderes als Christus alleine. Wir haben es gehört, Christus alleine, nicht Christus plus, nicht Christus plus irgendein Ritual, nicht Christus plus irgendeine Medizin, nicht Christus plus irgendwas, was wir gelernt, gehört oder trainiert worden sind oder aus irgendeiner anderen Quelle kommt, die nicht Christus ist. Christus alleine ist für mich genug. Heilung gehört mir. Und das bekenne ich hier nochmal. Heilung gehört mir. Halleluja. Gesundheit gehört mir. Und egal, ob es weh tut, es ist alles Lüge. Dieser Schmerz ist Lüge, weil er mir nicht gehört. Halleluja. Und danke, Jesus, dass du uns frei gemacht hast. Von jedem Fluch, von jedem Ding der Vorfahren, von allem, was irgendwo Anrecht hat. Wir sind frei gemacht, wir haben es gerade gehört. Wir gehören dir, wir sind geheiligt, gereinigt, gerecht gemacht. Und heiliger und reiner und gerechter, wie wir jetzt sind, können wir nicht mehr werden. Und dafür danken wir dir, Jesus. Und unser Leben ist ein Erfolg, nicht ein Misserfolg. Uns geht es wohl an Geist, Seele und Leib. Wir sind reich gemacht zu jedem guten Werk in Christus. Halleluja. Und danke, Jesus, dass es uns wohl ergeht. Und danke, dass dieses Wort uns verändert für immer. Danke, dass es Frucht bringt, auch den Zuhörern im Internet und auf den CDs. Danke, Halleluja. Amen. Yes, Amen.